Ihr hört Katz, den kritischen Film-Podcast aus Cannes mit Patrick Veit.
Hi.
Und ich bin Christian Eichler. Hi. Patrick, wie geht's dir?
Mir geht's den Umständen entsprechend gut. Ich habe jetzt schon einige Tage hinter mir, in denen ich nicht mehr als 4 Stunden geschlafen habe. Aber ich bin super heiß auf den Tag heute. Heute werde ich den Titan sehen, ich werde den neuen Sean Baker sehen und am Abend dann den In-Jedi-Film, auf den ich auch sehr gespannt bin, nachdem sie ja den Goldenen Bären gewonnen hatte in Berlin.
Ah, das ist der Story of My Wife, oder?
Genau.
Genau, der kommt heute. Ich stimme, Sean Baker ist auch. Du hast Sean Baker schon gesehen heute, oder?
Genau, der ist eben direkt vielleicht einen Meter vor mir in der Schlange gestanden und hat sich überhaupt nicht wie ein Star geriert dort, sondern einfach eingereiht, ganz demokratisch.
Ja, weil er wahrscheinlich jetzt gerade die Premiere hat von Red Rocket, freue ich mich auch total drauf auf den Film. Was? Florida Project war davor und Tangerine, den fand ich auch so unfassbar. Also ich bin gespannt, Tangerine, was er macht. Er hat ja immer auch diese Mischung aus Realschauspielenden und dann halt tatsächlichen Laiendarstellern und so, mal schauen.
Genau, und er hat ja vor Tangerine noch diesen Starlet gehabt,
wo
es auch um eine Pornodarstellerin geht, und jetzt geht es ja wieder um einen ein bisschen abgehalfterten Pornodarsteller, der seine besten Zeiten wahrscheinlich schon hinter sich hat, und da bin ich sehr gespannt drauf.
Stimmt, der schreibt auch so Letterboxd-Kritiken und sowas. Ja, das ist der Mann des Volkes scheinbar und läuft hier auch rum. Wie ist es denn so? Das Festival geht jetzt so ein bisschen, ich sag mal, seinem Ende entgegen. Wahrscheinlich haben wir noch so 3 Folgen, die wir machen, inklusive dieser Folge. Es ist ein bisschen seltsam, finde ich gerade, die Stimmung, weil wir also Corona-mäßig merken, dass echt ein paar Sachen schief laufen. Also ich habe Titanen eben gestern Abend schon gesehen und es leert sich einfach hier, also die Leute reisen ab, KritikerInnen auch, wir wissen nicht hundertprozentig warum, vielleicht geht denen der Wettbewerb auf die Nerven oder vielleicht ist es was anderes. Dadurch hat sich dann die Festivalleitung gedacht, okay, das ist ja blöd, wenn hier wenig Leute sind, das soll ja voll aussehen auf den Fotos, also pferchen wir einfach alle Journalisten und Journalistinnen unten in dieses Debussy-Kino einfach nur unten ins Kino rein und machen oben einfach zu, und das ist halt in der globalen Pandemie einfach total dumm, also dadurch saßen wir wirklich halt da wie die Sardinen nebeneinander, obwohl oben ein komplettes Kino frei war eigentlich oder eine komplette Kinohälfte eigentlich, und das fand ich echt ein bisschen seltsam, ja. Also man versucht dieses Thema Corona, glaube ich, hier tatsächlich so ein bisschen zu leugnen und als würde es wirklich existieren oder so. Auch zum Beispiel muss man ja eigentlich mit diesem, in manche Kinos mit diesem Impfzertifikat rein, und das wurde heute bei mir gar nicht mehr gescannt tatsächlich. Und da denke ich mir zum Beispiel jetzt mittlerweile aber auch, okay, ich bin ja jetzt aber auch schon eine Woche hier, also ich hätte mich ja auch trotz doppeltem Impfstatus eigentlich hier schon angesteckt haben können. Also man hat auch zum Beispiel so Fiebermessgeräte, wie es in Venedig gab oder sowas, gab es auch nicht. Also es ist alles so ein bisschen holprig, finde ich gerade, ja.
Ja, und ich denke, das ist gerade eine recht beispiellose Situation, dass man in Cannes ist und überhaupt keine Probleme hat, in irgendwelche Screenings hineinzukommen. Und dieses Problem, das du ansprichst mit den Tests und den dem Vorweisen der Impfnachweise, das hat es ja von Beginn an schon gegeben, dass man in bestimmte Räume einfach so reingekommen ist, ohne dass das gecheckt wurde, während das Palais, der Eintritt ins Palais, dann nur über diesen Impfnachweis irgendwie stattfand. Also da ist man von Beginn an nicht ganz konsistent gewesen.
Ja, weil für Kino irgendwie andere Regeln gelten als für Innenräume. Ich wollte auch kurz sagen, gestern kam keine Folge. Ich habe ganz kurzfristig eine Absage bekommen gestern. Und das kann halt hier immer manchmal passieren. Also ich habe wieder gemerkt, okay, das, was wir hier oder ich hier auch mache, das ist ja immer so eine Doppelsache. Also ich produziere und plane eigentlich was alles allein, aber brauche natürlich immer Leute, die mit mir sprechen. Und deswegen, wenn dann auf einmal so ganz kurzfristig, ah nee, ich kann leider nicht, dann bricht halt mal eine Folge weg. Das ist dann halt so. Hat mich gestern so ein bisschen gewurmt, muss ich sagen, weil wenn man in dieser dauerhaften immer Bittstellerposition ist, bitte, bitte kannst du, ich richte mich nach dir und sowas, ist es manchmal ein bisschen anstrengend, aber gleichzeitig musste ich dann für mich auch wieder rauszoomen und denken, hä, du bist irgendwie in Cannes zum ersten Mal, das ist super cool, niemand erwartet, dass du einen täglichen Podcast machst. Auf jeden Fall danke, Patrick, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit mir zu reden.
Ja, sehr gern, ich freue mich.
Was macht ihr denn bei Movie Break? Du bist jetzt auch zum ersten Mal hier?
Genau, ich bin zum ersten Mal in Cannes. Ich habe dieses Jahr schon über Movie Break die Online-Berlinale mitgemacht. Da auch schon ein paar Kritiken geschrieben und bin auch schon für Venedig angenommen dieses Jahr, wo ich aller Wahrscheinlichkeit nach auch wieder sein werde. Ansonsten ist es bei Movie Break relativ frei. Also man kann sich die Zeit selbst einteilen, man kann selbst entscheiden, über welche Filme man jetzt schreibt oder nicht. Es ist natürlich gern gesehen, wenn man über die größeren Namen wie Wes Anderson oder so die Kritik relativ zeitnah dann auch am Start hat. Aber generell kann ich mich da überhaupt nicht über Freiheiten oder Ähnliches beschweren.
Ja, das ist ganz entspannt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum hier in Cannes manchmal jemand jetzt kurzfristig auch absagt für den Podcast oder sowas. Man merkt wirklich, die Leute haben echt viel zu tun. Also ich glaube, Rüdiger Suchsland hat mir geschrieben, guckt 5 Filme am Tag. Also er meint immer so, ja, nachts um 1 hätte ich mal Zeit. Und das ist halt dann so, klar, wo sollst du dann da auch reinspringen? Dadurch muss ich dann immer versuchen, mir quasi so ein bisschen die Slots freizuhalten. Also zu sagen, ich kann immer, egal wann hast du mal irgendwie eine halbe Stunde. Und klar, deswegen sind die Leute gestresst. Und gleichzeitig finde ich es witzig, dieses Parallellaufen der eigentlich gestressten KritikerInnen und gleichzeitig diese sich leerenden Seele und man irgendwie das Gefühl, so richtig interessiert eigentlich keinen mehr das Festival, obwohl hier eigentlich noch ganz große Sachen laufen. Aber wir sind natürlich jetzt auch an einem Punkt, wo wir schon ein paar richtig große Sachen gesehen haben und ich denke mal, die größten Erwartungen, nicht jetzt vielleicht des Festivalpublikums, aber des an sich Kinopublikums da draußen, lagen auf The French Dispatch von Wes Anderson. Sein erster quasi Realfilm seit Grand Budapest Hotel. Das ist ja auch schon wirklich eine Weile her, dass der rausgekommen ist. Zwischendurch gab es Isle of Dogs, der ja so Stop-Motion-Animation war. Und man hat sich, glaube ich, gefragt, okay, wie macht er weiter? Wes Anderson ist ja immer größenwahnsinniger geworden. Die Filme sind immer verschachtelter geworden. Also nachdem er eher so ein bisschen ja persönlicher wurde mit Moonrise Kingdom, hat er es ja mit Grand Budapest Hotel eigentlich auf die Spitze getrieben. Wir hatten dieses große Hotel, wir hatten diese Architektur, diese verschachtelten Räume, wir hatten eine Erzählung, die, glaube ich, aus 3 verschiedenen Zeitebenen oder so gespielt hat. Erst an, glaube ich, an diesem Grab angefangen hat, dann ist doch Jude Law da in dieses Hotel gekommen, hat dann den alten Zero getroffen, dann haben wir wieder den Jungen und so weiter und so fort. Und so war das jetzt. Und die Frage, die sich mir ein bisschen gestellt hat, ist, wie macht er jetzt weiter? Denn im Freundeskreis und im Bekanntenkreis hatte ich schon das Gefühl, als der Trailer zu French Dispatch kam, dass viele gesagt haben, habe ich eigentlich so jetzt schon wirklich oft von Wes Anderson gesehen, was wir da jetzt sehen in diesem Film. Wir sehen diese Redaktion. Es geht ja um so einen Außenposten eines US-amerikanischen Magazins, einer Zeitung. Also es ist so ein bisschen aufgebaut wie der New Yorker eigentlich. Die sitzen in so einer französischen Kleinstadt, sind alles so sehr blasierte Karikaturen eigentlich von Reportern und Reporterinnen. Und für Kansas sollen die halt so ein bisschen schreiben, was in Europa eigentlich abgeht. Und wenn man schon in diesem Trailer dieses Redaktionsgebäude gesehen hat, dann hat man natürlich wieder dran gedacht, okay, Budapest Hotel und so weiter, wahrscheinlich wird das jetzt auch wieder so ablaufen. Und jetzt frage ich vielleicht erstmal dich, wie fandst du das denn, was wir da vorgestern mal das gesehen haben?
Ja, ich glaube, mit blasiert gibt es ein ganz gutes Stichwort. Die Kleinstadt, die fiktive Kleinstadt, die nennt sich ja auch Inuit-sur-Blasé. Mhm. Und was sich übersetzen lässt mit Langeweile vor Gleichgültigkeit.
Und ich weiß, worauf du wahrscheinlich jetzt gleich hinaus willst.
Und so ein bisschen hat das auch meinen Gemütszustand gespiegelt, nachdem ich den Kinosaal verlassen habe. Es ist ein bisschen schade. Man hat ja, selbst wenn man mit der politischen Aussage in Isle of Dogs nicht übereinstimmen möchte mit dem Frauenbild, das da gezeichnet wird, oder mit dem Blick auf die asiatische Kultur, auf die japanische Kultur, die ja doch ein bisschen arg vereinfacht daherkam und ein bisschen herablassend, konnte man dem Film ja zumindest nicht sein Herz absprechen. Und in The French Dispatch habe ich das Gefühl, dass er das alles über Bord wirft, um sich noch mehr auf seine Inszenierung und auf die Sets konzentrieren zu können, um vielleicht noch mal den ein oder anderen Schauspieler mehr als ohnehin heranzuholen. Wenn am Ende die Credits zu sehen sind, dann ist es ja eine Flut an SchauspielerInnen, die wahrscheinlich der Anzahl an TechnikerInnen und so weiter fast gleichkommt. Für mich hat das ein bisschen eine lieblose Stimmung hinterlassen. Lieblos nicht in Hinsicht zur Detailverliebtheit, die ihm immer noch überhaupt nicht abzusprechen ist und in der er wahrscheinlich unangetastet bleibt aktuell, sondern eher mit Blick auf das Herz der Geschichte, das sich überhaupt nicht identifizieren konnte. Aber vielleicht sollten wir mal kurz umreißen, worum es da eigentlich geht.
Genau, oder was das eigentlich für ein Film ist, denn ich glaube wirklich, dass sich Wes Anderson die Frage gestellt hat, wie kriege ich noch mehr Leute, noch mehr Stars in diesen Film rein als in Grand Budapest Hotel, und wahrscheinlich hat er sich dann gedacht, ah, dann mache ich einfach einen Anthologiefilm. Also der Film, den wir sehen, und das ist sicherlich neu und interessant für das, was Wes Anderson sonst macht, ist quasi aufgebaut wie so eine Ausgabe dieser Zeitschrift. Wir haben so ein bisschen so ein Editorial-Dings am Anfang, wo der Chefredakteur so ein bisschen oder wir ein bisschen was über den erfahren. Dann haben wir so einen kleinen Ausflug in diese Stadt, in Ouilly-sur-Blaise von Owen Wilson erzählt. Das ist alles noch in Farbe. Und dann haben wir das Kernstück des Films. Es sind drei verschiedene Artikel, die hauptsächlich in Schwarz-Weiß dargeboten werden und die verschiedenen RedakteurInnen erzählen. Also wir haben einmal Frances McDormand als eine Journalistin, wir haben Jeffrey Wright als einen Journalisten und wir haben Tilda Swinton als eine Journalistin, und die erzählen alle quasi Artikel, die sie selber geschrieben haben zu bestimmten Themen. In dem ersten geht es um Benicio del Toro, der im Gefängnis sitzt, aber ein irgendwie ganz begnadeter Maler ist und dann so ein bisschen ausgebeutet werden soll. Dann in der zweiten Geschichte geht es um, worum ging es da nochmal? Ach ja, die Timothée. 68er, Timothée Chalamet als kleinen Revoluzzer der 68er quasi, und so ein leichtes Liebestechtelmechtel oder auch eine Ménage à trois, die sich da entspinnt. Und dann in der letzten Geschichte von Jeffrey Wright geht es um eine Entführung, wo dann ein Koch am Ende eine große Rolle spielen soll. Und wenn man jetzt schon versucht mitzukommen, dann merkt man, das ist ganz schön viel. Und es gibt ja so ein paar Regisseure, die wirklich Exposition lieben. Also bei denen man wirklich das Gefühl hat, die liegen eigentlich im Bett mit der Exposition und wollen nicht, also lieben tatsächlich zu erzählen und nicht nur durch Zeigen irgendwas uns zu verklickern. Und zwei, die mir da immer einfallen, sind Christopher Nolan und Wes Anderson, die ja wirklich in den Filmen uns komplett zutalken bis zum geht nicht mehr, und manchmal klappt es besser und manchmal klappt es schlechter, und ich habe das Gefühl, sie sind eben beide mit ihren letzten Filmen den Shark gejumpt und wirklich nur noch in ihrem eigenen Bezugssystem existieren die so, und was das Publikum davon hält, ist fast egal mittlerweile. Also ich hatte hier eine sehr ähnliche Erfahrung wie bei, nur vom Gefühl, wie bei Tenet und wie beim neunten Star Wars Film, dass ich immer so dachte, halt doch mal an, also halt doch mal an, worum geht's hier eigentlich? Und das liegt daran, dass man sich The French Dispatch so vorstellen muss, als wäre diese Anfangsexposition eines Wes Anderson-Films, die manchmal so 15 Minuten ist, also wo wir bei Moonrise Kingdom dann sehen, das hier ist die Insel und die Einwohner sind so und so und die machen das und das, oder these are the Tenenbaums, und dann erzählt halt irgendwie so, ne, das ist hier Margot und das ist der und das ist Bomber und so. Als wäre das der ganze Film. Also der ganze Film hat eine Narration aus dem Off, weil eben der ganze Film aus Artikeln besteht, die erzählt werden, und dadurch hast du so eine Bilderflut und auch Textflut. Die erinnert mich ein bisschen, weißt du, an Bad Luck Banging und Looney Porn in der Mitte, wo wir auch immer diese Bilder haben und diesen Text, und dann haben wir noch Untertitel und wir sollen so ein bisschen assoziieren, was passiert hier. Aber, und um zu deinem Punkt zurückzukommen, dieser emotionale Kern, der irgendwann ist, das, was irgendwann bei Wes Anderson-Filmen normalerweise außerhalb dieses klar witzigen, aber auch irgendwann sehr ermüdenden Expositionsgeratters und Gezeiges stattfindet, den gibt es halt in diesem Film nicht mehr so richtig. Und viele haben gesagt, die tollste Szene ist eigentlich eine Verfolgungsjagd, die so wie ein alter französischer Cartoon gezeigt wurde. Ja, weil man da nicht komplett zugetextet wird. Also da wird tatsächlich einfach nur mal durch Bilder erzählt und man kann richtig aufatmen. Und deswegen erhetzt in einem Affenzahn durch diese Sachen und es nervt. Ich würde sagen, es nervt und ermüdet gleichzeitig. Und das ist traurig, das zu sagen, aber es ist eigentlich genau das, was man, glaube ich, schon von ihm kannte, jetzt wirklich nochmal so auf die Spitze getrieben, dass es, glaube ich, das Publikum hinter sich lässt.
Und es ist ja auch ein bisschen unbegreiflich, wenn man all diese technische Finesse hat, wenn man all diese Sets hat. Es ist ja beinahe so, dass diese ganzen Fahrten auf der Schiene, man bekommt ja das Gefühl, als fände das alles in einem großen Studio statt, das kein Ende nimmt.
Ja.
Das sich immer weiter nach rechts oder links ausdehnen lässt. Dass man bei all diesem Bombast nicht diesen Bildern, die man hat, irgendwie mehr Gewichtung verleiht, sie ein bisschen akzentuiert, ihnen ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringt. Stattdessen wird man hier beinahe in doppelter Geschwindigkeit, wie du sagst, ein bisschen überladen.
Durch drei Filme eigentlich durchgepeitscht. Ne?
Genau. Diese Szene war auch für mich eins der Highlights des Films. Ich denke aber auch, dass diese ganze Rahmung, dieser Film bezieht sich ja immer wieder auf die Rahmung von Geschichten, was ja einfach schon durch den Anlass hier gegeben ist mit den drei Geschichten, die nochmal so selektiert werden, um diese Zeitschrift in ihrem Bestand zu zelebrieren. Diese Rahmung, die hätte aus meiner Sicht in einer der letzten Szenen des Films eine weitaus bessere gefunden, in der nämlich nochmal reflektiert wird, oh, was ist danach eigentlich passiert? Also was ist passiert, nachdem diese Geschichten entstanden sind und wie ging es dann eigentlich weiter? Und da spürt man zum ersten Mal aus meinem Ermessen so eine Hingabe der Figuren und für diese Zeit, für diese große Zeit des Journalismus, die eigentlich immer mehr Behauptung ist, als wirklich unter Beweis gestellt wird.
Ja, total. Also wir haben ja einen Schaulaufen der Stars und die Stars spielen auch eigentlich fast alle gleich, muss man sagen. Also Wes Anderson versucht sie ja auch immer so ein bisschen reduziert und karikaturesk spielen zu lassen, aber da wir hier wirklich nur immer erklärt bekommen, das ist dieser, der hat übrigens das gemacht und einen Shot, er war mal früher im Gefängnis, er war früher mal da, er hat mal dieses gemacht. So, dadurch kommen wir da nicht so richtig ran und die tatsächliche Idee, wie entstehen denn diese Ideen, wie entstehen diese Artikel in diesem Magazin, wie unterscheiden sich die verschiedenen journalistischen Ansätze, wo wird geflunkert, wo wird sich vielleicht ein bisschen auf die Seite auch der politischen Aktivisten und Aktivistinnen geschlagen, das ist nur ganz am Rande immer in diesem Film zu spüren und er hat eine unglaubliche Gleichförmigkeit darin, dass die drei Episoden auch so ähnlich sind, denn wir haben hier fast zum ersten Mal, glaube ich, bei Wes Anderson über sehr lang schwarz-weiß, also fast der ganze Film ist eigentlich in schwarz-weiß gehalten, der Anfang nicht, das Ende nicht und dann haben diese drei Artikel auch nochmal eine Rahmung, also es hat nicht nur der Film die Rahmung, das ist ja dieses Magazin, sondern die drei Artikel, die erzählt werden, haben auch nochmal eine Rahmung, dass dann der jeweilige Schreiber nochmal irgendwo ist und erklärt, worum es geht. Also Jeffrey Wright in einem Fernsehstudio mit Liev Schreiber ist und nochmal von diesem Artikel erzählt, dass Tilda Swinton auf so einer Kunstveranstaltung ist und irgendwie eine Präsentation hält über diesen Artikel, was erstmal nochmal noch eine Verwirrungsebene mit da reinbringt und sehr schwer ist, dem zu folgen, aber gleichzeitig die auch so ähnlich wirken lässt. Also ich wundere mich auch, denn Wes Anderson hat eigentlich hier visuelle Ideen, die ich so noch nicht bei ihm gesehen habe. Und er ist wirklich sehr kreativ. Also ganz kurz wird dann mal nach der Augenfarbe gefragt und dann auf einmal ist die Szene in Farbe und wir sehen, was genau passiert. Oder Timothy Chalamet und seine Angebetete sitzen auf einem Motorrad und auf einmal sieht es aus wie in so einem Fotostudio mit Scheinwerfern von unten angeleuchtet. Er hat solche seltsame Stopframes, wo sich die Leute aber immer noch so ein bisschen bewegen. Er hat tolle Kamerafahrten. Er hat so eine Schlägerei, die auf einmal in so einem Freeze-Frame stattfindet. Aber das ist für mein Gefühl nicht sonderlich gut aufgeteilt auf die verschiedenen Teile, sodass man das Gefühl hat, man versteht jetzt, warum ist mal etwas farbig, warum nicht, sondern es scheint nur noch alles Zaubertrick eigentlich zu sein. Also Wes Anderson zieht aus seinem Hut da Kaninchen nach Kaninchen und irgendwie Explosion nach Explosion, aber irgendwie so richtig haben wir nicht verstanden, warum soll ich überhaupt zugucken, was steht hier auf dem Spiel, welche Emotionen sollen hier verhandelt werden, das gibt's irgendwie nicht mehr so richtig. Also man hat das Gefühl, er ist nur noch in seinem Baukasten, in seinem Studio vor seiner Modelleisenbahn und fängt nur noch an, Sachen aneinander zu kleben und da durchzurennen. Und einerseits ist es sicherlich der dichteste Film, den wir von ihm haben, der, den man am meisten wahrscheinlich auseinandernehmen und analysieren kann, vielleicht auch interessant, weil es radikal ist, aber auch, ja, verdammt spleenig und irgendwie unverständlich. Ich finde nur witzig, dass es sowas gibt. Also weißt du, dass wir diese ganzen Stars sehen und die haben dann solche Dialoge und es wird über so ein Zeug geredet und es wird so, also es wird, ja, aber es ist wie so ein ewiges Stand-up-Programm der lustigen Wörter und der ulkigen Ideen und der Frankreich-Klischees und ja, das irgendwie so verpufft.
Ja, und es ist ja mittlerweile leider auch schon so eine allgemeine Kritik geworden, dass man sich über diese Quirkiness bei Anderson so ein bisschen echauffiert, aber man kommt da bei diesem Film einfach nicht drum herum.
Nee.
Weil er auch diese Frankreich-Klischees, die du gerade ansprichst, auch dann wieder unbedingt bedienen möchte, weil er auch einfach das Gespür vermissen lässt, gewisse Szenen besser zu betonen, für das Publikum auch besser fühlbar zu machen. Stattdessen hat man das Gefühl, dass es alles so überfrachtet, dass die einzelnen Elemente, die da durchaus interessant sind, nicht so zur Geltung kommen. Es gibt da dieses gute Beispiel, dass dieser von Benicio del Toro gespielte, ich nehme an, Steuerflüchtling, dass der im Gefängnis zum Maler avanciert, sein Talent dafür entdeckt und dieses Talent auch von jemandem wie, ich glaube,
Adrian Brody
entdeckt wird. Und diese Dynamik, die er da hat mit seiner Wärterin, gespielt von Lea Seydoux, das ist ganz interessant umgekehrt hier, indem man Lea Seydoux zunächst eingeführt bekommt, wie sie da nackt vor ihm posiert. Und man kennt ja diese typische vorbelastete Darstellungsform, dass es den männlichen Künstler gibt und dann hat er seine Muse, die nackt vor ihm steht, entblößt und so weiter. Und hier wird das umgedreht, indem nach einer gewissen Zeit ihm dann wieder die Zwangsjacke angelegt wird, während und er in seine Zelle muss, während sie eben die Wärterin ist und so gesehen die Oberhand hat. Und diese Hierarchieumkehrung ist generell super spannend, aber ich habe das Gefühl, der Film lässt es vermissen, dass irgendwie eine besondere Gewichtung zu geben.
Ja, und ich frage mich, ob man dann trotzdem daraus was ziehen kann. Also es ist sicherlich, ne, eine auf die Spitze Treibung von einer bestimmten Art von Wes Anderson Klischee, die, also ich habe neulich nochmal The Royal Tenenbaums geschaut und mich, glaube ich, noch mehr beeiert über diesen Film als jemals. Also ich fand diesmal wirklich irgendwie alles lustig, noch Sachen, die ich vorher gar nicht so witzig fand. Und das Kino war sehr verhalten, in dem wir waren. Also es wurde ab und zu mal ein bisschen gelacht, aber die Sachen kamen so schnell, dass man da gar nicht so richtig die Zeit hatte. Ne? Also dieses retardierende Moment, das du halt auch manchmal brauchst, das ist nicht da. Die Frage ist jetzt nur, kann man da was anderes draus ziehen? Das ist ein Meta-Kommentar auf Journalismus, dass alles immer so nebeneinander steht. Ich dachte auch so, die Artikel können eigentlich nicht so gut geschrieben sein, weil wenn man nur so Sachen aufzählt, wie Wes Anderson die zeigt, ist das eigentlich kein Beispiel für guten Journalismus. Diese Journalisten sind alle sehr abgehoben. Es ist so ein bisschen, es spürt so einer Zeit nach, aber es ist für mich auch kein so ganz gewinnbringender Kommentar auf so eine Redaktionsstruktur. Aber man hat schon das Gefühl, da wäre eigentlich mehr drin gewesen, sich mehr Zeit zu lassen. Ich finde es nur so einen komischen Kritikpunkt, dass man sagt, das war irgendwie zu schnell, das war irgendwie zu viel. Aber gerade weil das etwas ist, was ja bei Wes Anderson immer schon so ein bisschen auf der Kippe stand und eben auch schon oft reproduziert wurde, persifliert wurde bei Family Guy oder bei irgendwelchen YouTube-Videos und so weiter, dass man dann das Gefühl hat, okay, muss man sich dann als Künstler nicht irgendwie auch so ein bisschen dagegen stemmen? Muss man nochmal überlegen, was kann ich nochmal anderes erzählen? Und das hat er auf jeden Fall in diesem Film nicht gemacht, sondern dieser Film ist eigentlich so ein Kondensat und Multiplikation von dem, was wir von ihm schon kennen. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt auf den Diskurs, weil es sicherlich ein Film ist, den man nicht, also wir kriegen schon Schwierigkeiten, hier einzelne Sachen zusammenzufassen, weil es so schnell geht, dass man wirklich überfordert ist davon. Und das war ich noch nicht vorher so richtig von einem Wes Anderson Film, weil diese Expositionswütigkeit normalerweise bei ihm immer ganz interessant verpackt ist. Also er hat ja dann oft Szenen, in denen dann Leute irgendwo einbrechen müssen und dann sagt er, okay, that's the plan, wir gehen jetzt daran und daran. Das ist ja auch eine Expositionsszene, aber sie ist nochmal anders, weil sie wird intradiegetisch von einem Charakter im Film in der Story nochmal erzählt und dann ist es wieder anders gebrochen. Aber hier haben wir es halt immer gleich, immer aus dem Off, immer so staccato-artig und das ist irgendwie ärgerlich, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, was es noch so für Meinungen dazu gibt. Ich glaube nur, als ich das geschrieben habe auf Instagram und so auch, dass der Film relativ enttäuschend war, ist ganz interessant, wenn man jetzt vom Festival die Reaktion der Leute liest, weil die Leute draußen glauben auf jeden Fall noch an den Film. Also sie glauben noch daran und sagen, naja, aber ich fand ja auch schon Budapest gut und ich fand den gut, vielleicht mag ich den auch. Ich bin sehr gespannt, ob ihr diesen Film dann mögen werdet oder ob das so eine Art Mank-Film wird, den tatsächlich alle eher ärgerlich finden und vielleicht der Stern von Wes Anderson ein bisschen untergehen wird.
Ja, in mir wabert ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass die verhaltenen Publikumsreaktionen auch noch ein bisschen einen gewissen Unglauben kommunizieren, dass man glaubt, okay, da ist ja irgendwas drin, weil wir haben ja nicht alles verstanden, das ging ja alles viel zu schnell. Also, dass er sich damit vielleicht auch ein bisschen schützt, dass er sagt, okay, der Film, der bietet so viel, der ist so reichhaltig und den muss man vielleicht auch noch 2-3 Mal schauen und dann wird da schon alles klar werden. Und ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Besonders, weil, und das muss man leider sagen, der Film ist nicht besonders witzig. Also du kannst das ja bestätigen, wie wir saßen im gleichen Kino. Mhm. Es wurde selten gelacht und ich denke, das hat insbesondere damit zu tun, dass der Film sich keine Lücken lässt, dass der Film nicht mal die Bilder wirklich auf sich wirken lässt. Und ich finde, das gesamte Dilemma kommt besonders zum Tragen in einer der Schlüsselszenen des Films, als der von Jeffrey Wright gespielte Restaurantkritiker seinem Chef Bill Murray von seinen Notizen erzählt, die er eben in den Papierkorb geworfen hat.
Genau, er fragt ihn da quasi, weil ich find, super, dass du die ansprichst, weil das ist echt, genau, ich weiß genau, was du meinst. Wir haben das dann schon gesehen, diese ganze Episode und diese ganze Verfolgungsjagd und was es da alles gab. Und dann fragt Mary so ein bisschen, ja, aber irgendwie, ja, wo ist denn so der emotionale Kern eigentlich? Oder hast du nicht noch irgendwas? Irgendwas fehlt doch hier noch, ne?
Ja. Genau, und man hat das Gefühl, vielleicht war ja da auch noch was in der Story verborgen, was der Film dann irgendwie nicht gezeigt hat. Und da bekommt man eher so ein bisschen Lust, dem nachzuspüren, als die ganze Zeit von weiteren Dialogen bombardiert zu werden.
Dann gibt es nämlich dann wirklich, die ich jetzt nicht spoilern werde, aber dann kommt das nochmal raus. Also er geht dann zum Papierkorb und sagt, ja, ich habe hier noch so eine Sache, der hat noch was gesagt zu mir. Das fand ich jetzt aber nicht so gut. Und dann sehen wir diese Szene, also die da noch tatsächlich stattgefunden hat. Und das ist wirklich ein cooler, schöner, eigentlich tragischer und witziger, also da trifft es Wes Anderson mal wieder so richtig, wie er es eigentlich kann, so eine Komik in der Tragik zu finden und auch so, so eine leichte Reflexion auch vielleicht aufs Leben und auch aufs professionelle Leben. Manche Sachen, an manche Sachen kommst du vielleicht nicht ran, an manche Informationen, an manche Lebenswahrheiten. Und dann sagt Bill Murray zu ihm, ja, das ist es doch, das ist der beste Teil der Story. Und dann sagt Benicio del Toro, I couldn't disagree more. Und da hat man das Gefühl, hier steht Wes Anderson mit sich selbst im Dialog und sagt es uns nochmal ironisch. Hätte dieser Story mehr emotionaler Kern vielleicht ganz gut getan. Und ich würde sagen, ja. Ich will aber auch nicht sagen, das war immer das Beste an den Wes Anderson-Filmen. Natürlich war das ein Zusammenspiel aus dem ganz bestimmten Style und aus diesen emotionalen Familiengeschichten. Und hätte er jetzt nochmal sowas wie Royal Tenenbaums gemacht, hätten wir vielleicht auch gedacht, okay, haben wir auch schon mal gesehen. Das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen. Sowas haben wir noch nicht von ihm gesehen. Aber die Frage ist halt, ob wir sowas unbedingt von ihm nochmal sehen wollten,
ja. Ja, und ich bin da jetzt auch ein bisschen skeptisch, ob er nochmal in die Spur findet, nachdem ich ja Isle of Dogs auch schon recht problematisch fand und er sich meiner Ansicht nach jetzt so ein bisschen in einem Loch befindet. Ich frage mich, ob er da im nächsten Projekt wieder rausfindet, besonders wenn man sieht, wozu er ja auch in dem für meiner Meinung nach größten Film seiner Karriere, The Grand Budapest Hotel, wo ja irgendwie alles zusammenkommt. Wir haben das Geschichtselement, wir haben eine emotionale Geschichte, besonders zwischen den beiden Protagonisten, und wir haben viel Witz, viel Humor. Wenn ich allein wieder an die Szene denke, als Willem Dafoe da total random den Abhang runterrast mit den Skiern. Ja, genau. Und Willem Dafoe, das kann man jetzt vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, der existiert in diesem Film jetzt, The French Dispatch, für vielleicht 30 Sekunden. Ja. Und da fragt man sich auch, was soll das alles? Das kommt mir vor wie ein Eingeständnis dafür, dass man natürlich irgendwie Zugriff auf diese ganzen Stars hat, aber das ist eher so eine Fingerübung, eine Machtdemonstration, dass man die Möglichkeit hätte.
Ja. Weißt du, wann der Film in Deutschland rauskommt? Am 21. Oktober.
Genau.
Erst könnt ihr dann auch The French Dispatch sehen. Dann werde ich wahrscheinlich nochmal mit Interesse mich fragen, was wir hier eigentlich dazu gelabert haben. Aber wir machen dann auch irgendwann das Wes Anderson Special in diesem Jahr. Entweder im Oktober oder im September, müssen wir mal schauen. Ich glaube, das wird ein interessanter Endpunkt, dann nochmal auf diesen Film zu schauen. Aber ja, also er muss sich auf jeden Fall in irgendeine andere Richtung entwickeln. Also so, glaube ich, geht es nicht weiter, wie jetzt hier. Wollen wir noch über andere Filme reden? Vielleicht über Sachen, die du gesehen hast. Titanen spare ich mir jetzt mal, weil du hast die nicht gesehen. Und genau. Sicher einer der interessantesten Filme dieses Festivals, ganz klar. Eine unglaubliche, vor allem in den ersten 45 Minuten, körperliche Erfahrung. Das Kino hat aufgejault, hat gestöhnt. Man hat, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn im Film an einer bestimmten Körperteile eine Verletzung, an einem bestimmten Körperteil eine Verletzung zugefügt wird, da muss ich mir da irgendwie so hinfassen. Also wenn jemand die Nase gebrochen bekommt, dann fasse ich mir irgendwie so reflexartig selber an die Nase. Wahrscheinlich um zu gucken, okay, ist sie bei mir noch da?
So ein Phantomschmerz.
Genau, der sich dann überträgt. Und dieser Film ist wirklich am Anfang super, driftet dann in so eine Richtung ab, die diskutabel auf jeden Fall ist, aber um überhaupt über diesen Film zu reden, muss man tatsächlich Sachen spoilern, die einen alle überraschen. Das würde ich dann vielleicht immerhin mit einer Person machen, die den auch gesehen hat, damit ich jetzt nicht dir schon mal irgendwie das Kinoerlebnis so halb versaue, was du gleich hast, sondern du wirst ihn ja dann gleich anschauen.
Im IMAX, da freue ich mich sehr drauf.
Im IMAX. Du hast A Hero von Asghar Farhadi gesehen, genau. Der ja auch so ein bisschen als einer der besseren Filme hier gehandelt wird gerade, oder?
Kann ich nur bestätigen. Farhadi findet wahrscheinlich wieder in seine Spur zurück, nachdem er der letzte Film von ihm, der ja englischsprachig war, stark verrissen wurde. Mhm. Und es geht wie so häufig bei ihm um moralische Dilemmata,
ja.
Darum, welche Entscheidungen man trifft und worin diese wiederum resultieren. Es geht hier um einen Gefängnisinsassen, der dort gelandet ist, weil er seine Schulden nicht zurückbezahlen konnte. Und seine geheime Freundin, von der die Familie noch nichts weiß, die findet nun, als er 2 Tage Ausgang hat aus dem Gefängnis, findet nun aus purem Zufall einen Beutel mit Goldmünzen darin.
Wie im Märchen so ein bisschen, oder? So ein Topf voll Gold?
Ein bisschen, kann man so sagen. Und diese Goldmünzen, die versprechen ja jetzt, dass man sich damit vielleicht freikaufen könnte, weil das ist möglich, wenn er dieses Geld, das er da schuldet, wenn er das wieder eintreiben könnte, dann könnte er sozusagen seine Gefängnisfreikarte geltend machen. Und jetzt ist es aber so, dass der Goldpreis in letzter Zeit zum Zeitpunkt des Filmes oder der Geschichte des Filmes auch gesunken ist. Er stellt fest, okay, das Geld würde eh nicht reichen. Begehe ich lieber eine gute Tat und bringe das Geld zurück. Und eine Frau meldet sich dann bei ihm und holt sich den Beutel ab, ganz emotional aufgelöst. Und in der Folge stellen sich dann aber ganz viele Fragen. Ist das eigentlich wirklich die Frau? Die Polizei wird ein bisschen misstrauisch, verdächtigt ihn, dass es vielleicht alles so eine Inszenierung von ihm war. Und was passiert da eigentlich genau? Und mehr würde ich an dieser Stelle auch gar nicht verraten wollen, weil wir sonst vielleicht das Filmerlebnis ein bisschen zerstören. Aber ich muss sagen, auch wenn das vielleicht filmisch nicht besonders interessant ist, also Farhadi konzentriert sich ganz auf die Erzählung seiner Geschichte, ist das trotzdem über die komplette Laufzeit fesselnd. Man ist durchweg mit diesen Fragen beschäftigt, die da um den Plot kreisen. Wie ergibt sich ein Held? Das ist ja der Titel des Films. Wie wird das vielleicht durch Medien konstruiert? Welche Interessensgruppen sind in diesem ganzen Fall irgendwie vertreten? Und man hat das Gefühl, dieser Protagonist, der ein ständiges Lächeln auf dem Gesicht trägt, das man sich gar nicht erklären kann, weil er von einem Schlamassel ins nächste eigentlich stürzt. Der ist durchweg ein Sympathieträger. Man hat das Gefühl, es geht von einem Twist irgendwie zum anderen, als würde sich so eine Zwiebel entfalten vielleicht. Und das ist wirklich von Anfang bis Ende wirklich sehr gute Unterhaltung. Ich würde sagen, auch ein bisschen atypisch vielleicht in diesem Wettbewerb, was ich bisher gesehen habe. Also ein Film, der sich ganz traditionell als Unterhaltungsfilm im Arthouse-Sinne versteht und wenig eigentlich wirklich auf die visuelle Umsetzung konzentriert. Was aber, und das sage ich nicht leichtfertig, hier überhaupt kein Problem darstellt.
Ja, klingt spannend. Ich habe mir hier, man kann sich ja manchmal noch bewerben und ich habe den gestern nicht sehen können und habe hier noch die Bewerbung gerade am Laufen. Aber ich sehe gerade, er würde in 10 Minuten anfangen und es steht immer noch One Request Being Processed. Also wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich jetzt schwierig. Wobei dieser Tage erscheint ja alles Mögliche in Cannes. Also dieser Tage erscheint es, als könnte man noch in jeden Film reinkommen. Ich habe eigentlich jeden Morgen noch die Möglichkeit, mein Tagesprogramm ein bisschen zu adaptieren, wenn möglich. Ich habe nochmal umgebucht den Titan-Film vom Lumière ins IMAX, weil ich mir davon einfach ein besseres Seherlebnis erhoffe.
Ja.
Ich würde vielleicht nur noch ganz kurz was zu einem weiteren iranischen Film sagen wollen, der so ein bisschen unter dem Radar hier fliegt.
Ja. Stimmt. Ich sage auch manchmal schwimmen. Na gut, kommt drauf an, wenn es U-Boot-Radar ist, aber ja.
Den also noch nicht allzu viele Leute gesehen haben, habe ich das Gefühl. Der heißt Hit the Road von Pana Panahi. Mhm. Und das ist ein Debütfilm. Es geht um eine Familie, die, ja, was macht die eigentlich? Die fährt mit dem Auto durch die iranische Steppe, Man weiß nicht genau, was es mit dieser Familie auf sich hat. Man weiß, dass der ältere Bruder, dass der ältere Sohn, dass dem ein Abschied bevorsteht. Man fragt sich aber, ja, wohin verabschiedet er sich hier? Mhm. Da wird so ein Mysterium aufgebaut, dass der Film auch gar nicht zu sehr angeht. Es geht eher darum, die Familiendynamik hier einzufangen. Und das klingt jetzt vielleicht einfach nach einem Roadmovie, aber dieser Film hat etwas ganz Eigenes, was ich vielleicht so noch nie gesehen habe. Dieser Humor ist in gewisser Weise sehr trocken. Ich bin ja generell ein großer Fan davon, wenn man sich über Kinder lustig macht. Und ich habe das Gefühl, ich finde generell Kinder, die bieten so viel komödiantisches Potenzial, auch in ihrer Naivität, in ihrer Unwissenheit. Und dieser Film zeigt so eine Ambivalenz aus einer Familie, die sich gegenseitig durchweg neckt und neckt aber auf eine wirklich fiese Art, ja, dass der Sohn die ganze Zeit als kleiner Scheißer bezeichnet wird und so, aber dann auch dieser emotionale Kern, den wir vorhin bei Wes Anderson vermisst haben, der ist hier durchweg zu spüren und man hat das Gefühl, dass diese ganzen Mysterien, also es gibt da dieses Mysterium, dass der Vater in einem Gips liegt, aber auch seine Frau hat schon Bedenken, ist er eigentlich wirklich noch verletzt? Also das liegt ja schon über einen Monat zurück, dieser Unfall. Und also es gibt viele Mysterien, die eher symbolisch zu lesen sind. Und was da genau auf den älteren Sohn wartet, dieser Abschied, der am Ende unvermeidlich scheint, das wird nicht aufgelöst. Vielmehr geht es dann wirklich darum, wie diese Familie zusammenhält und das klingt jetzt vielleicht alles super cheesy, aber es könnte nicht weiter davon entfernt sein. Ich habe auch das Gefühl, wie dieser Film dieses Auto inszeniert, dieses Auto, was er durch die Wüste fährt und immer einen neuen Winkel findet, um diese Familie innerhalb dieses Autos einfach nur zu zeigen. Ich glaube, sowas habe ich auf diese Weise noch nicht gesehen.
Klingt cool auf jeden Fall. Was war, letzte Frage, für dich bisher der beste Film?
Es ist natürlich ein bisschen gemein, an einem Tag, an dem mir noch so viele Highlights bevorstehen, jetzt ein Highlight nennen zu müssen. Aber wahrscheinlich würde ich zwei nennen. Ich würde zum einen The Souvenir 2 von Joanna Hawke erwähnen und sicherlich auch der Film von Lapid, der ja den Goldenen Bären gewonnen hatte 2009 mit Synonym, weil der einfach...
Der hat's nie.
Genau, ja. Genau. Weil der einfach pulsiert die ganze Zeit.
Haben wir
Zeit.
Noch gar nicht richtig drüber, also ne, jetzt müssen wir auch gleich los, aber genau, was, denn das habe ich auch gehört, dass der irgendwie so aggressiv ist oder sehr politisch oder sehr auf die 12.
Genau.
Und,
also es geht wirklich wieder um Autofiktion, was, wie ich finde, so eines der großen Themen dieses Festivals ist. Also es geht um einen israelischen Regisseur, der gerade in Berlin gewonnen hat. Also wer könnte das sein? Und der kommt in die israelische Steppe eigentlich, wird in so eine Gemeinde von 2.000-3.000 Einwohnern mit dem Helikopter geflogen. Und der trifft jetzt auf eine Ministerialbeamte, die ihn für das anstehende Screening schon einmal unterrichtet, dass er so ein Formular ausfüllen müsse, in dem er sagt, welche Themen er ansprechen wolle und damit man da eventuell schon von der Zensur ein bisschen gegensteuern kann. Und allein schon in dieser Prämisse deutet sich dieses Potenzial an, was der Film dann in jeder Sekunde wirklich an Energie, an Wut auf die eigene Heimat, auf den Rechtsruck in Israel irgendwie nicht nur erzählt, sondern besonders filmisch zeigt. Also vielleicht war das wirklich der filmischste Film, den ich gesehen habe. Also die Kamera bewegt sich nonstop, sie kreist die ganze Zeit um ihn, sie ist super experimentell und am Ende geht es da aber auch um ganz viel Zärtlichkeit, es geht um Gebrechlichkeit, es geht um Männlichkeit und das verwoben mit dieser aktuellen politischen Konstellation in Israel, in dieser Unzufriedenheit, war super spannend. Der Film heißt ja
Ahetznim.
Genau. Und das wiederum rekurriert ja auf einen Fall, als die palästinensische Aktivistin, deren Nachnamen ich jetzt vergessen habe, aber einmal sehr medienwirksam, also in einem viral gegangenen Video einen israelischen Soldaten eine Backpfeife zumindest androht. Ich weiß nicht, ob es ihr je gelungen ist. Und in seinem neuen Projekt, das der Regisseur hier angehen möchte, möchte er das eben umsetzen. Er möchte von diesem Punkt ausgehend seinen neuen Film erzählen. Und da kann man ja auch schon ein bisschen herauslesen, wie so seine politische Haltung und wie so seine politischen Überzeugungen gelagert sind.
Ja.
Durchweg faszinierend.
Schade, dass ich den verpasst habe. vielleicht schaffe ich noch in der Hero jetzt reinzusprinten. Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Dass ich hier diese Wes Anderson-Geschichte mit dir therapieren konnte. Genau, und ihr könnt natürlich dann mehr noch auch von dir lesen auf Movie Break. Unter anderem Wes Anderson Text gibt's auch, ne?
Genau, der ist heute Morgen online gegangen.
Der ist heute Morgen online gegangen und wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dann, ciao.
Tschüss.